Deutschlandfunk. Der Tag.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Alaska, Alabama, Arkansas, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota und so weiter und so weiter. Der Höhepunkt der Vorwahlen in den USA, er ist ein weiterer Triumph für Donald Trump und eine weitere Niederlage für seine letzte verbliebene Konkurrentin Nikki Haley. Die wirft jetzt das Handtuch und macht damit den Weg frei für das Rematch Trump-Biden, Biden-Trump für die Wahl im November. Schauen wir uns gleich genauer an mit unserer USA-Korrespondentin. Und dann schauen wir nach Grünheide in Brandenburg am Tag, nachdem ein Brandanschlag die Stromversorgung der Tesla-Fabrik lahmgelegt hat.
Für uns ist das hier wirklich ein Anschlag auf diese Industrieansiedlung hier in Brandenburg. Wir haben über 12.000 Mitarbeiter, die wir jetzt momentan nicht weiter beschäftigen können. Das bedeutet für uns einen wirtschaftlichen Schaden im hohen neunstelligen Bereich.
Werksleiter André Thierich haben wir da gehört. Unser Landeskorrespondent wird uns erzählen, wie aufgeschreckt die Landespolitik jetzt ist. Und Felix Neumann von der Konrad-Adenauer-Stiftung, was wir überhaupt wissen über die linksextremistische Vulkangruppe, die den Anschlag verübt haben will. Das ist der Tag für diesen 6. März 2024. Ich bin Jasper Barenberg. In der Leitung in Washington ist unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Hallo Doris, grüß dich.
Hallo.
Ich schaue auf die Uhr, Doris, 16 Uhr und 17 Minuten. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt für die Aufzeichnung gewartet, denn gerade hat sich Nikki Haley zum Ausgang der Wahlen in 15 Bundesstaaten erklärt, zu diesem Super Tuesday, und zwar in ihrer Heimat in Charleston in South Carolina, wo sie ja mal Gouverneurin war. Und sie hat das getan, was alle schon erwartet haben im Vorfeld, was so ein bisschen auch durchgedrungen war schon. Sie steigt aus diesem Rennen aus. Wie hast du diesen Auftritt von Nikki Haley gerade erlebt?
Ja, es war eine gut überlegte Erklärung von ihr. Sie hat gesagt, ich setze meinen Wahlkampf aus, und damit ganz klar gemacht, sie will Einfluss behalten über den Tag hinaus auf Themen. Sie hat ja auch Delegierte gewonnen in den vergangenen Wahlen. Gestern hat sie auch nach Washington D.C., was wirklich keine Rolle spielt, den Bundesstaat Vermont gewonnen. Und durch die Delegierten wird es so sein, auch wenn die keine große Rolle spielen werden beim Wahlparteitag in Milwaukee im Juli, dass sie und ihre Themen zumindest in irgendeiner Form gestreift werden könnten. Und ich nehme mal an, was sie hofft, ist, dass natürlich schon vorher, vielleicht nicht sie als Person, aber die Wählerinnen und Wähler, die sie gewählt haben, wenn wir jetzt mal die Demokraten weglassen, die sie auch gewählt haben in den Vorwahlen, dass diese vor allem parteiungebundenen Wähler so interessant sind, sein müssen für Donald Trump, denn er braucht sie, wenn er im November gewinnen will, dass er sich in irgendeiner Form diesen annähern muss. Mhm. Zum Beispiel in der Rhetorik, aber vielleicht auch in den Inhalten.
Kommen wir gleich bestimmt noch drauf zu sprechen, wenn wir noch weiter vorausblicken auf die nächsten Monate. Jetzt unmittelbar zu diesem Auftritt war ja im Vorfeld für viele die wohl wichtigste Frage: Würde sie, wie andere das vor ihr getan haben, die aus dem Rennen ausgestiegen sind, sich jetzt irgendwie dazu durchringen, Trump bei seiner Kandidatur für die nächste Zeit zu unterstützen? Das tut sie nicht, oder?
Naja. Also, was sie gesagt hat wörtlich: ich habe immer gesagt, dass ich den Präsidentschaftskandidaten meiner Partei unterstützen werde. Das war der erste Satz zu diesem Thema. Dann hat sie Margaret Thatcher zitiert: folge niemals der Menge, mach dir immer deine eigene Meinung. Und dann hat sie Donald Trump aufgefordert, dass er um Haleys Wähler wirbt und gesagt, jetzt muss er sich entscheiden. Also für mich ist das jetzt kein klares Endorsement, also keine klare Unterstützung für Donald Trump nach dem Motto, bitte wählt ihn. Aber die Aussage, dass sie ihn wählen wird, gibt natürlich vielen ihrer Wählerinnen und Wählern die Erlaubnis, es auch zu tun. Die Erlaubnis, wenn sie jetzt nicht gerade Trump-Hasser sind, die gibt es ja auch unter Haleys Wählern, aber solche, die nicht so richtig entschieden sind und die denken, ach, er ist gefährlich. Die Hälfte aller US-Bürger hat bei einer Befragung neulich gesagt, Joe Biden ist viel zu alt, aber gefragt, wer gefährlich ist, haben sie gesagt, Donald Trump ist gefährlich. Und So eine Aussage ist dann ja gut, wenn sie den dann am Ende wählt. Ich mag ihn nicht, aber sie ist meine Kandidatin, dann mache ich es auch. Hier spricht man von Erlaubnisstruktur.
Bevor wir da jetzt gleich wieder drauf zurückkommen, vor allem zur spannenden Frage, was diese Wählerinnen und Wähler, die sich für Nikki Haley stark gemacht haben, die sie gewählt haben in den Vorwahlen bisher, was die wohl jetzt mutmaßlich tun werden. Ein Blick gerade auf Donald Trump, auf diesen Durchmarsch, muss man ja wahrscheinlich so sagen. Ist das ein Triumph ohne Einschränkungen?
Ja, das ist es. Vor allem eben, weil Nikki Haley auch aufgegeben hat. Denn nichts hat den Präsidenten, den früheren, so gereizt wie die Tatsache, dass sie einfach im Rennen geblieben ist und vor allem, dass sie es sich leisten konnte. Seine Wahlkampagne hat immer finanzielle Probleme. Nikki Haley hat in Geld geschwommen von Großspendern, die Trump nicht mehr unterstützen wollten. Und jetzt hat er eben einerseits keine Gegenkandidatin mehr, er kann seine ganze Energie und die seines Teams auf die Revanche gegen Joe Biden konzentrieren. Und auch wenn er noch nicht der offizielle Kandidat ist, kommt er jetzt mutmaßlich leichter auch an Gelder des republikanischen Parteivorstands. Für ihn ist das ein ganz großer Tag gewesen gestern.
Und heißt nämlich auch, alle Energie, alle Aufmerksamkeit wird sich jetzt auf Donald Trump konzentrieren und wenn ich dich richtig verstehe, möglicherweise auch das Geld von Unterstützer im rechten Lager in den Vereinigten Staaten.
Das muss man sehen, weil einige dieser Großspender ja ganz gezielt Nikki Haley unterstützen wollten und nicht Donald Trump. Und die Großspender, die sich bei ihr zuletzt zurückgezogen hatten, wie die Koch-Brüder, die haben jetzt nicht gesagt, dass ihr Geld zu Donald Trump geht, sondern die unterstützen Kandidaturen. Es hat ja gestern auch viele Vorentscheidungen gegeben für Senatssitze, Abgeordnetenmandate, Gouverneursposten. Und die wollen lieber da rein investieren. Ob da jetzt alles Geld auch von den Großspendern an Trump geht, das bezweifle ich.
Aber eins ist klar, das ist jetzt, das Rematch ist jetzt Fakt. Also ab jetzt geht das Rennen Trump gegen Biden, Biden gegen Trump.
Ja, der ist längst da und jetzt ist er richtig da.
Dann sprechen wir doch nochmal über diese Wählerinnen und Wähler, die Nikki Haley gewählt haben. Also da liest man ja hier und da, das ist immerhin ein Teil der Parteibasis bei den Republikanern, die klar gegen eine weitere Kandidatur von Donald Trump sind. Was machen die jetzt?
Ja, das ist so eine gemischte Gruppe. Die eher rechten oder Trump-freundlichen Medien sagen, ach, das sind doch alles Demokraten, die für Haley gestimmt haben. Das stimmt nicht. Also ich war bei mehreren Wahlveranstaltungen, da sind schon auch Republikaner bei. Und die teilen sich dann wiederum auf. Darunter gibt es die Never-Trumper, also die sagen, alles nur nicht Trump. Und dann gibt es aber auch Republikaner, die Trump gewählt haben, aber sagen, der ist mir zu alt, wie der Biden auch, und die ist frisch. Und außerdem, manche finden auch die inhaltlichen Argumente gut, dass sie zum Beispiel für die Unterstützung der Ukraine ist und einige andere Argumente auch, dass sie andere Töne anschlägt, dass sie nicht dieses Dauerspalten allein schon in der Sprache hatte, hat vielen, vor allem Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die immer republikanisch gewählt haben, gefallen an Nikki Haley. Und dann gibt es die ganz große Gruppe der unabhängigen, also der parteiungebundenen Wähler, die jedes Mal sehr wichtig sind. Für alle Präsidentschaftskandidaten gehen die mehr zum Kandidaten der Demokraten oder der Republikaner. Und weil dieses Jahr so viele Menschen gerade in der Mitte mit keiner der beiden Wahlmöglichkeiten glücklich sind, Biden oder Trump, waren die eben bei Nikki Haley. Und das wird wirklich spannend, ob die jetzt ihrer verklausulierten Wahlempfehlung folgen oder man könnte auch sagen, ob die jetzt sagen, wo Nikki Haley nicht gesagt hat, wählt keinesfalls Trump, so wie zum Beispiel Liz Cheney, ob die dann am Ende Trump wählen oder ob die zu Hause bleiben oder ob die vielleicht doch zugänglich sind für Argumente, die die Demokraten bisher schon aufgemacht haben und die die jetzt noch stark weiter propagieren werden. Donald Trump wird Amerika in einen Zustand versetzen, den wir alle nicht wollen. Demokratie, Rechtsstaat. Die Demokraten werden auch das Thema Abtreibung und Recht auf Selbstbestimmung und den eigenen Körper groß spielen. Auch möglich, dass Frauen bei diesen Themen eben offener sind, auch für die Demokraten. Und eine ganz große Rolle wird am Ende auch spielen, wie es denn wirtschaftlich aussieht, kurz vor dem 5. November. Und ob die Leute die eigentlich sehr gute Wirtschaftslage in den USA endlich auch in ihren Portemonnaies und auf ihren Bankkonten spüren. Mhm.
Damit sind wir ja eigentlich auch schon auf der anderen Seite des Spektrums heute, auf das wir natürlich kurz noch schauen wollen, auf Joe Biden, der ja ungefährdet durch diese Vorwahlen gesiegelt ist. Gibt keine ernsthafte Konkurrenten. Ausnahme war die einzige Überraschung mit diesem kleinen Südseegebiet amerikanisch Samoa, das aber irrelevant ist für die Stimmen und die Delegierten für den Nominierungsparteitag Demokraten im Sommer. Gibt es irgendeinen Dämpfer, den du erkennen kannst, was Joe Biden angeht, wenn er sich die Ergebnisse heute genauer anschaut?
Wenn es einen Dämpfer gibt, dann heißt der uncommitted. Das sind diejenigen Wählerinnen und Wähler, die so deutlich machen, dass sie mit Joe Bidens Arbeit nicht zufrieden sind, auch wenn sie demokratische Wähler sind. Wir hatten das vor einer Woche schon mal bei der Vorwahl in Michigan. Damals richtete sich der Uncommitted-Protest vor allem, aber nicht nur gegen Bidens Haltung im Gaza-Krieg. Und der Vorwurf war, dass Biden nicht genug Druck auf den israelischen Premierminister ausübt. Jetzt gab es diesmal in Minnesota 19% Uncommitted. Das ist ein Fünftel der demokratischen Wähler dort. Und auch in anderen Bundesstaaten allerdings deutlich weniger. Es gibt einfach eine große Sorge unter demokratischen Wählern, dass dieser Präsident aus diversen Gründen, weil er zu alt ist, wegen seiner politischen Haltung im Gaza-Krieg und anderer Dinge, dass er es möglicherweise nicht schaffen wird, Donald Trump von der Präsidentschaft abzuhalten.
Hm. Zum Schluss, Doris, auch wenn das ein bisschen Kaffeesatzleserei sein mag, ab jetzt beginnt also tatsächlich ganz konkret dieses Rematch Trump-Biden. Wenn das auch keine neue Zeitrechnung sein mag, was erwartest du dir für Veränderungen in diesem Rennen für die nächsten Monate, jetzt wo doch einigermaßen klar ist und ich glaube nächste Woche oder übernächste dann endgültig, dass Donald Trump das Rennen macht und Biden ja sowieso?
Ich bin gespannt drauf, ob Donald Trump das durchhält, was er zuletzt von seinem sehr guten Team getrieben häufiger gemacht hat, nämlich seinen Ton zu mäßigen. Das Team weiß genau, damit Trump die Wahl am 5. November gewinnt, braucht er eben diese politische Mitte, die Haley-Wähler und andere. Dafür muss er eben aber anders auftreten. Und er hat jetzt zuletzt immer wieder gesagt in all seinen Reden, ja, ich werde das Land wieder vereinen, hat dann Bilder von blühenden Landschaften entworfen, wie es früher bei ihm war und demnächst wieder kommt, im Kontrast zu ja den Untergangsszenarien durch 4 Jahre Biden. Aber er hat eben verzichtet auf die ganz scharfen und aggressiven, dystopischen Töne. Jedenfalls meistens. Manchmal geht's mit ihm durch. Und ich bin gespannt, ob er das durchhält und ob das die Wähler überzeugen wird.
Doris, danke nach Washington für heute.
Gerne.
Ein Strommast brennt im brandenburgischen Grünheide. Seitdem steht die Tesla-Fabrik dort still. Außerdem sind Zehntausende in Berlin und Brandenburg zeitweise ohne Strom. Zu dem Anschlag bekennt sich die Vulkangruppe Tesla Abschalten. Die Ermittler stufen dieses Bekennerschreiben als echt ein. Innenministerin Nancy Faeser spricht schon von einer enormen kriminellen Energie. Und die SPD-Politikerin warnt auch, Linksextremisten würden offenbar selbst vor schweren Eingriffen in unsere Energieinfrastruktur nicht zurückschrecken. In der Leitung ist Christoph Richter, unser Landeskorrespondent für Brandenburg. Hallo Christoph.
Ja, schönen Gruß aus Potsdam.
Die Stromleitung in Grünheide ist ja nach wie vor unterbrochen. Betroffen ist die Fabrik, aber auch die Umgebung. Wie groß ist der Schaden?
Naja, Tesla spricht von einem Schaden in einem dreistelligen Millionenbetrag. Das klingt dann doch sehr hoch, finde ich. 5000 Autos stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben pro Woche her. Die können derzeit nicht produziert werden. Und daraus hat Tesla dann den Ausfall von einem dreistelligen Millionenbetrag errechnet. Aber ich denke schon, man sollte diesen Betrag auch mit bisschen mit Vorsicht genießen. Doch Tesla selbst wird nach eigenen Angaben diese Woche voraussichtlich nicht wieder den Betrieb anfahren. Und man hat alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Derzeit sind nur um die 300 Menschen im Werk, sagt es. Also das haben sie gestern in einer Pressekonferenz nochmal gesagt, um die Anlagen eben zu überwachen. Und wie gesagt, die sind allesamt runtergefahren. Aber wichtig ist aber auch eins noch, Es war ja aber gestern nicht nur Tesla betroffen, oder Tesla ist ja immer noch betroffen, aber es sind eben auch viele Menschen in der Region betroffen waren betroffen. Und zwar waren das um die 10.000 Menschen. Also, aber diese Menschen haben jetzt auch wieder Strom. Aber das vergisst man, dass sozusagen auch Altersheime, Supermärkte, eben die Menschen, normalen Menschen vor Ort eben auch von diesem Brandanschlag betroffen waren.
Aber das ist jetzt so, die haben wieder Strom, die Menschen, also da ist die Stromversorgung schon wieder hergestellt.
Ja, da ist die Strom. Die haben alle wieder Strom.
Okay. Nur die Tesla-Fabrik noch nicht. 12.000 Mitarbeitende, paar hundert Autos. Das schlägt schon ins Kontor. Ich kann aber auch verraten, in unserer Wirtschaftsredaktion hier im Deutschlandfunk, da haben sie auch die Stirn gerunzelt, nachgerechnet und konnten sich dann auch nicht recht erklären, wie dieser hohe dreistellige Millionenbetrag als Schaden zustande kommt. Müssen wir an dieser Stelle wohl offen lassen. Es gibt dieses Bekennerschreiben dieser Vulkangruppe. Du hast es gelesen, ist im Netz aufgetaucht. Was kann man da lernen über die Absicht, die hinter diesem Anschlag steckt?
Ja, das ist schon ein harscher kapitalismuskritischer, langer, langer Text. Im Nachlesen, du hast es schon gesagt, kann man im Internet auf Contrapolis. Und da wird auch sehr genau erklärt, was man gemacht hat, um die Strominfrastruktur lahmzulegen. Also man hat die Freileitung eines Hochspannungsmastes in der Verbindung zu den Erdkabeln an den wasserdichten Kabelmuffen kurz geschlossen. Und jetzt mal wörtlich, wir haben dazu den Schacht zu den Kabelmuffen geöffnet, der zur Hälfte unter Wasser stand. Herausschauende Starkstromleitungen haben wir trotzdem und flambiert, nennen sie das dann, und in Kombination mit dem Wasser vielleicht einen Kurzschluss fabriziert. Also das ist sozusagen erstmal die Beschreibung, was sie da gemacht haben. Aber es ist schon erstaunlich, das ist eine persönliche Notiz vielleicht von mir, wie einfach das geht, wenn man diesen Ausführungen zumindest folgt. Und man kritisiert Tesla, das Unternehmen, und sieht in dem Unternehmen ein Symbol für grünen Kapitalismus und einen totalitären technologischen Angriff auf die Gesellschaft. Und Tesla steht für eine Verschärfung der Klimakrise, heißt es da, weshalb man Tesla in die Knie zwingen wolle. Und man jubelt geradezu, dass man jetzt einen Blackout verursacht hat. Switch off für Tesla, heißt es da in dem Bekennerschreiben. Also deutlich wird, man scheut auch nicht vor radikalen Angriffen auf die sensible Infrastruktur zurück. Aber letztendlich diese Kritik an Tesla beziehungsweise an der Elektromobilität, die gibt es aber schon unabhängig von dieser Gruppe. Also die gibt es weiterhin, weil ja auch die Batterien beispielsweise mit Lithium betrieben werden. Und das Lithium kommt eben auch aus Gegenden, wo man sehen muss, dass da die Umstände auch nicht gerade ideal sind.
Das stimmt. Und da gibt es ja auch eine lebhafte Debatte darüber, aber jetzt für mich erstmal, nach dem, was du gerade geschildert hast, ein totalitärer Angriff und so weiter, Verschärfung der Klimakrise, also diese Art von Gewalt gegen Elektromobilität muss man ja auch erstmal gedanklich verarbeiten und da mitkommen.
Klar, man sucht einfach sozusagen, man sieht eben auch in Elon Musk eben so eine Figur, die das Ganze verkörpert, weil eben auch das ganze Unternehmen in seiner ganzen Art und Weise, wie es agiert, also die Unternehmensspitze agiert, das ist auch in Tesla, also in Grünheide, dass die Unternehmensspitzen auch niemals mit den Menschen vor Ort sprechen, beziehungsweise erst dann sprechen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Mit der Presse sprechen sie fast gar nicht. Also gestern war es ein erster Kontakt für mich sozusagen, oder erstmal einen Kontakt gab es da, dass man da auch sozusagen den Werksleiter mal fragen konnte. Aber ansonsten ist da sozusagen immer Funkstille und man schreibt E-Mails und die landen dann auch meistens in einem toten Briefkasten.
Viel Kritikwürdiges, gebe ich dir sofort recht. Was wissen wir über den Stand der Ermittlungen zurzeit?
Naja, der Staatsschutz des Landeskriminalamts hier in Brandenburg hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und die dauern weiter an. Derzeit hält man sich aber auch mit weiteren Erklärungen dazu zurück. Bestätigt wird aber, dass dieses Bekennerschreiben der Vulkangruppe, aus dem ich ja vorhin schon gerade mal zitiert habe, das ist authentisch nach Angaben des LKAs. Also das kommt aus der Feder von der Vulkangruppe. Und die übrigens, das muss man dazu auch noch mal kurz sagen, den Ermittlungsbehörden ja gar nicht unbekannt ist. Mhm. Die Linksextremisten standen bereits vor 3 Jahren, also 2021, im Verdacht, einen Brandanschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Baustelle verübt zu haben. Also, und das sei kein Einzelfall nach Angaben des Brandenburger Verfassungsschutzes. Und bereits in den vergangenen Jahren wurden verschiedene Anschläge auf die kritische Infrastruktur durch diese Gruppe eben verübt, unter anderem eben auch auf das Streckennetz der Deutschen Bahn. Und ich habe nochmal nachgelesen, im Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg von 2022 wird die Gruppe auch für die Blockadeaktion während der Öffnung des Tesla-Werks verantwortlich gemacht. Und das Vorgehen mache eben, dort heißt es dann so wörtlich, Tendenzen der Entgrenzung des Linksextremismus in die Klimaschutzbewegung hinein deutlich. Und dass gerade das Tesla-Werk in Grünheide angegriffen wurde, ist ja auch daher für Experten nicht ganz zufällig. Denn die Aktion der Vulkangruppe will ja auch zeigen, wie fragil die Infrastruktur des öffentlichen Lebens ist. Und ich habe es schon gesagt und schon eine persönliche Bemerkung nochmal, ist schon erstaunlich, wie einfach das einfach geht. Es scheint da ja auch bei Tesla keine redundanten Systeme zu geben.
Und weil es eben um dieses Schlagwort kritische Infrastruktur jetzt viel geht in der Diskussion. Wie aufgebracht, wie aufgeschreckt ist denn die Landespolitik in Brandenburg?
Naja, man ist natürlich überrascht von, wie jedermann und jede Frau hier, was hier passiert ist in Tesla und Grünheide. Also man schaut da jetzt sehr genau hin. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübken spricht von einem perfiden Anschlag. Angriffe auf die kritische Infrastruktur seien eine Form von Terrorismus, sagt sogar SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Also, und es sei ein nicht hinnehmbarer Akt der Gewalt und formuliert auch eine Forderung, falls sich nämlich die Hinweise auf einen Terroranschlag ergeben müsse, so Woidke, der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehmen. Übrigens, damit steht er nicht alleine. Ähnlich sieht es auch der brandenburgische CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Also das Bekennerschreiben gebe Hinweise darauf, dass die Gruppe mit Gewalt eine andere Gesellschaftsordnung durchsetzen wolle, sagt Redmann. Und das sei eben Linksterrorismus und daher sei der Generalbundesanwalt jetzt gefragt. Klar ist aber auch allen, dass man die komplette kritische Infrastruktur nicht schützen kann. Linken Fraktionschef Sebastian Walter von der Opposition, das muss auch nochmal dazu gesagt werden, warnt auch vor einer zunehmenden Radikalisierung aller Seiten. Aber er sagt eben auch, der berechtigte Protest gegen die eklatanten Verstöße von Tesla dürfe nicht in Mithaftung genommen werden und mundtot gemacht werden. Also die Kritiker dürften jetzt nicht, die friedlich und kreativ protestieren, die dürften jetzt nicht mundtot gemacht werden. Denn, das muss dazu gesagt werden, Tesla steht aktuell auch schon wieder in der Kritik, eben die Grenzwerte des Abwassers bei Stickstoff und Phosphor deutlich überschritten zu haben. Und Aufforderungen und Abmahnungen des zuständigen Wasserversorgers blieben folgenlos. Also da sieht man, dass es immer wieder Kritik gibt und das Unternehmen reagiert nicht darauf. Aber ein wenig verwunderlich ist es ja aber schon, wie einfach ein ganzes Autowerk lahmgelegt werden kann. Und man muss da auch mal Tesla fragen, ob es keine Sicherheitssysteme gibt, die im Notfall so ein Autowerk, so ein riesiges Werk am Laufen halten. Zumindest die sicherheitsrelevanten Bereiche, damit Störungen wie diese keine auch Auswirkungen auf die Umwelt haben. Das ist jetzt nicht passiert, aber man möchte sich nicht vorstellen, wenn so etwas dann passiert.
Also ordentlich was los in Brandenburg, in der Landespolitik. Danke, dass du das für uns alles ein bisschen sortiert hast, Christoph. Vielen Dank.
Gerne, Jasper.
Was wissen wir eigentlich über die Linksextremisten, die sich Vulkangruppe nennen? Und was wissen wir nicht? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin Felix Neumann angerufen. Er beobachtet, analysiert und bewertet alles, was mit Extremismus und mit Terrorismus zu tun hat. Ist mit dem Bekennerschreiben klar, dass die Vulkangruppe diesen Anschlag tatsächlich auch verübt hat? Felix Neumann war da im Gespräch doch noch etwas vorsichtig.
Also die Indizien deuten deutlich darauf hin, dass es diese Gruppe sein kann. Sie hat ja 2021 auch einen ähnlichen Anschlag wahrscheinlich auf das Tesla-Werk verübt. Wir haben das Bekennerschreiben, was ebenfalls darauf hindeutet. Aber solange das nicht komplett verifiziert ist von der Polizei, sollte man damit Spekulation auch vorsichtig sein.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass die Gruppe schon mehrfach in Erscheinung getreten ist, dass es mehrere Anschläge gibt, die man dieser Gruppe zuordnet. Wissen wir generell eher wenig oder eher viel über diese Gruppierung?
Also wir wissen sehr wenig über diese Gruppierung. Die Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer der Länder Brandenburg und Berlin haben diese Gruppe jeweils ab und zu in dem Verfassungsschutzbericht mit erwähnt, über deren Aktivitäten berichtet und teilweise eben auch konkrete Aktionen aufgeführt. Wir wissen aber beispielsweise überhaupt nicht, wie groß die Gruppe ist. Also Mitgliederanzahl, Mitgliederstruktur, das ist nicht bekannt der Öffentlichkeit. Demzufolge tappen wir da alle noch ein bisschen im Dunkeln.
Also mit anderen Worten, das können einige wenige sein, oder das können aber auch mehrere Personen sein, die sich da längerfristig zusammengeschlossen haben. Das weiß man gar nicht so genau.
Genau, also ich würde nicht davon ausgehen, dass es sich um eine größere Gruppe handelt, aber mit Blick auf die Langfristigkeit dieser Gruppierung, also auch der durchgeführten Aktion, gehe ich schon davon aus, dass es hier nicht um einzelne Individuen handelt, die das sporadisch ab und zu machen, sondern wird sicherlich schon eine kleinere Gruppe sein.
Hm. Und die wird ja dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet. Ich meine, gelesen zu haben, dass der Berliner Verfassungsschutz sagt, dem anarchistischen Spektrum. Was können Sie uns sagen über die Ausrichtung dieser Gruppe, über ihre Ziele, ihre Motive?
Genau, der Berliner Verfassungsschutz hat dabei verschiedene Veröffentlichungen, also Pamphlete, Artikel, die diese Gruppe irgendwo mal abgesetzt hat, analysiert. Und aufgrund der Themenschwerpunktsetzung der Wahl kann man eben zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es das anarchistische Spektrum ist, wo sich diese Gruppe verortet. Was wir ebenfalls durch die Ziele der Anschläge sehen, ist, dass natürlich das Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise sehr stark im Vordergrund steht, weswegen da sicherlich auch der thematische Schwerpunkt innerhalb der Gruppierung zentriert ist.
Und wenn wir uns jetzt diesen dann mutmaßlich mittlerweile zweiten Anschlag rund um die Tesla-Fabrik anschauen, passt das, wenn ich das so flapsig formulieren darf, ins Beuteschema dieser Gruppe nach allem, was wir wissen?
Ja, also von dem Bekennerschreiben, also auch eben von diesem mutmaßlich anderen Anschlag vor wenigen Jahren, passt eben Tesla da sehr gut in das Beuteschema, wie Sie es gesagt haben, dieser Gruppierung, eben auch mit dem Bezug zum Thema Klima und eben diese Hassfigur Elon Musk oder eben auch Tesla allgemein.
Das heißt, das ist gar nicht so eine antikapitalistische Stoßrichtung, sondern es hat auch viel mit der allgemeinen Debatte über Klimakrise und Klimapolitik zu tun.
Ja, also ich würde schon sehr stark davon ausgehen, dass das Thema Kapitalismus, Antikapitalismus innerhalb der Gruppierung sehr stark im Vordergrund steht. Aber das andere Thema Klima, Klimakrise, eben auch die Problematiken, die mit dem Bau der Tesla-Fabrik da in Brandenburg einhergegangen sind, waren ja im Bekennerschreiben auch sehr präsent mit verortet.
Jetzt sind ja bei diesem jüngsten Anschlag viele betroffen, weit jenseits auch der eigentlichen Fabrik, die jetzt darum kämpfen muss, die Produktion wieder auf die Beine zu stellen. Und die Frage ist, wie lange dauert das und wie viel kostet das Unternehmen Tesla? Aber viele Menschen haben keinen Strom im Moment und auch da sind die Probleme groß. Ist das etwas, was auch in gewisser Weise im Kalkül dieser Gruppe liegt? Stört die nicht, dass da viele Unbeteiligte auch betroffen sind?
Also ich glaube nicht, dass das primäre Ziel die lokale Bevölkerung war, aber man hat es ganz klar in Kauf genommen, dass natürlich auch andere von diesem Anschlag betroffen sind. Und demzufolge hat man da jetzt eben auch aktiv keine Rücksicht auf Verluste im Sinne von Stromnetzangriff auf die lokale Bevölkerung genommen.
Und wenn wir uns nochmal das Stichwort kritische Infrastruktur vornehmen, also Kabelschächte, Funkmasten, Datenleitungen, das sind Ziele, mutmaßlich Ziele dieser Gruppierung. Und das deutet ja darauf hin, dass das bewusst so gemacht wird. Die Sicherheitspolitiker sind im Moment alarmiert deswegen. Es gibt sozusagen eine wiederkehrende Debatte über die kritische Infrastruktur und wie gut sie geschützt ist. Wie anfällig ist denn dieser Bereich und müssen wir da mehr hinschauen und sind da solche Gruppierungen eine wirkliche Gefahr?
Also grundsätzlich lässt sich erkennen, dass allgemein in Deutschland, Europa, also auch den USA extremistische Gruppierungen kritische Infrastruktur immer mehr in den Fokus nehmen. Also Linksextremisten und Linksextremisten in Deutschland, vor allem in Berlin, greifen regelmäßig ein Datenkabel an, aber auch Strommasten, wie wir jetzt eben gesehen haben. In den USA sind es auch Rechtsextremisten, die solche Angriffe auf kritische Infrastruktur verüben. Das heißt, der Schutz der kritischen Infrastruktur ist definitiv momentan eine sehr große Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, für die Polizeikräfte, als natürlich dann auch eben in Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehörden, die das ebenfalls monitoren.
Und dieser Anschlag zeigt auch, wie anfällig wir da im Moment noch sind.
Genau, also der Schutz der kritischen Infrastruktur ist dahingehend mangelhaft, wenn man natürlich immer wieder diese Anschläge hat. Aber ich glaube, dass sich die Sicherheitsbehörden da momentan auch sehr viele Gedanken machen und sich dahingehend aufstellen und wappnen, dass man da mit neuen Schutzkonzepten vorankommt, diese ausbaut und dass man dann eben gewappnet ist auf solche Aktionen.
Können Sie uns noch eine Ahnung davon geben, welche Gedanken das sind oder welche Schritte erwogen werden, möglicherweise schon in die Wege geleitet sind, um in diesem Bereich für besseren Schutz zu sorgen?
Also das ist wahrscheinlich in allererster Linie die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Also die Bundespolizei, die dann mit den lokalen Polizeikräften agiert und dann hoffentlich eben auch trotz der Beschränkungen, die dem Verfassungsschutz auferliegen, dann eben die Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz benötigen, um dann eben genau monitoren zu können und abschätzen zu können, wann potenzielle Angriffe durchgeführt werden.
In Ihrer Einschätzung werden wir noch öfter mit solchen Vorfällen und mit solchen Anschlägen eben dieser Gruppe, Vulkangruppe, aber auch anderer zu tun haben?
Ja, also davon gehe ich aus, dass sowohl die Vulkangruppe, sollten die Täterinnen und Täter, wenn es mehrere sind, nicht gefasst werden, dass es eine Motivation ist, da weiterzumachen. Aber im linksextremistischen Bereich sehen wir eben auch, dass kritische Infrastruktur, Stromkabel, Telekommunikation, Bahnverbindungen immer weiter in den Fokus genommen werden, weswegen ich davon ausgehe, dass die Angriffe zumindest weiterhin geplant werden, aber hoffentlich dann die Schutzmechanismen der Sicherheitsbehörden greifen und diese vereitelt werden können.
Herr Neumann, danke für Ihre Einschätzungen heute.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Zum Schluss noch eine Empfehlung für unseren Podcast Deep Science hier im Deutschlandfunk. Es gibt neue Folgen. In der dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Deshalb gibt es bei Deep Science jetzt 5 Geschichten über Menschen, die alles tun wollen, um die Katastrophe aufzuhalten. Zu finden in der DLF Audiothek App. Im Team dieser Folge von der Tag heute Bettina Klein und Jasper Barenberg und tschüss.